Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Nastja Warner, guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe. Lukaschenko unterstreicht Wichtigkeit der Ausstattung von Truppen mit modernen Waffen zur Lösung der Verteidigungsaufgaben. Belarusische Agrarunternehmen haben ihre Exporte nach Aserbaidschan über die BUTB vervierfacht. Russen Jemolenko und Litvinov wurden Fünfte im Kajak-Zweier bei der Weltcup-Etappe. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehender. Ohne die Ausstattung der Truppen mit modernen Waffen ist es unmöglich, die Verteidigungsaufgaben zu lösen. Das erklärte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bei einer Besprechung zu Fragen der staatlichen Rüstungsprogramme und der staatlichen Beschaffungen im Verteidigungsbereich. Das Staatsoberhaupt schlug den Teilnehmern vor, den Stand der technischen Ausstattung der belarussischen Armee auf der Grundlage der Ergebnisse der Umsetzung des staatlichen Rüstungsprogramms für die Jahre 2021 bis 2025 sowie die Aufgaben in diesem Bereich für die nächsten 5 Jahre zu erörtern. In diesem Zusammenhang äußerte sich das Staatsoberhaupt zur Bedeutung der Ausstattung der Truppen mit modernen Waffen. Ohne die Ausstattung der Truppen mit modernen Waffen ist es unmöglich, die Verteidigungsaufgaben zu lösen. Wir müssen jene Waffen haben, die wir nutzen können, mit denen wir umzugehen wissen. Wir müssen Waffen beschaffen und solche schaffen, die wir brauchen werden. Darüber hinaus muss man die Besonderheiten des Territoriums von Belarus berücksichtigen, des potenziellen Kriegsschauplatzes im Falle einer äußeren Aggression. Das ist keine Wüste, nicht einmal die ukrainischen Steppen. Daher müssen wir jene Waffen schaffen, die wir brauchen werden. Gleichzeitig ist es ohne die fundamentalen Waffen, über die ein Soldat verfügen muss, unmöglich, einen Krieg zu gewinnen. Die jüngsten Konflikte sprechen dafür. Nehmen wir zum Beispiel die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Iran, Israel und den Vereinigten Staaten von Amerika. Was hat sie gezeigt? Man hat bombardiert, mit Bomben und Raketen eingedickt. Und was dann? Hat man gesiegt? Nein, ohne eine Bodenoperation geht gar nichts. Somit zeigen moderne Konflikte, dass ausgebildete Soldaten, Offiziere und die Waffen, die für die Kampfführung am Boden notwendig sind, eine bedeutende Rolle spielen.
Das
Aktuellste aus Belarus.
Die Streitkräfte sind an der Beschaffung modernster Waffen interessiert und der heimische militärische industrielle Komplex arbeitet daran. Das erklärte der Vorsitzende des staatlichen Komitees für Militärindustrie Dmitri Pantus nach einer Beratung beim Staatsoberhaupt gegenüber Journalisten. Bei der Besprechung beim Präsidenten wurden die Entwürfe des staatlichen Rüstungsprogramms für die Jahre 2025 bis 2030 sowie der staatlichen Beschaffung im Verteidigungsbereich für das Jahr 2026 erörtert. Ein separater Punkt war das 4. Raketenbauprogramm von Belarus.
По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсужденные вопросы.
Zu all diesen Bereichen gab es eine sehr fruchtbare Diskussion. Es wurden verschiedene Fragen besprochen und Meinungen dazu geäußert. Es wurde aufgezeigt, worauf in Zukunft zu achten ist. Unsere Streitkräfte sind an der Beschaffung modernster Waffen interessiert und wir arbeiten daran. Im Rahmen des neuen, bereits 4. Raketenbauprogramms sind sehr ernsthafte Maßnahmen geplant, die sowohl die Modernisierung bereits vorhandener und im Dienst befindlicher Systeme heimischer und ausländischer Produktion als auch die Entwicklung neuer Raketentypen, Munition und neuer Systeme betreffen. Dabei war unter anderem auch von einem neuen bodengestützten Flugabwehrraketensystem kurzer Reichweite heimischer Produktion die Rede. Bis 2030 ist geplant, den Anteil heimischer Waffentypen sowohl im Rahmen der staatlichen Beschaffung im Verteidigungsbereich als auch des staatlichen Rüstungsprogramms erheblich zu erhöhen. Und natürlich werden wir daran arbeiten, die Produktionszeiten dieser Erzeugnisse im Interesse nicht nur der Streitkräfte, sondern auch anderer militärischer Formationen zu verkürzen. Man muss nicht irgendwelchen Ultradrohnen hinterherjagen, denn das ist ein unendlicher Kampf zwischen elektronischer Kampfführung und Drohnen. Wir entwickeln und produzieren vorrangig das, was tatsächlich benötigt wird. Man muss immer die goldene Mitte finden. Belarus ist zur Konsultation mit Polen über Fragen der bilateralen Beziehungen bereit. Das erklärte Außenminister Maxim Reschenkow in einem Interview dem Fernsehsender Belarus 1. Ich würde unseren polnischen Nachbarn Zeit geben, sich zu zeigen. Wir haben viele Aufgaben und viele Möglichkeiten. Wenn es uns gelingt, gemeinsame Transport- und Logistikmechanismen zu erarbeiten, werden beide Seiten davon nur profitieren. Wenn wir Lösungen für einige Handels- und Wirtschaftsfragen sowie für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit finden, die Eisenbahn funktioniert nicht, Flüge finden nicht statt, einige Grenzübergänge bleiben geschlossen, die Warteschlangen sind wahnsinnig, dann ist mit einer Intensivierung der Kontakte zu rechnen, sagte Maxim Reschenkow. Er fügte hinzu, dass auf eine Intensivierung der Kontakte stets eine Entwicklung der Beziehungen in allen Bereichen folge. Der Ball liege jedoch bei der polnischen Seite. Sie haben viel darüber geredet, dass sie gewisse Bedingungen hätten. Nun sind alle Fragen vom Tisch. Bitte sehr, wir sind zur Konsultation mit der polnischen Seite bereit. Auf der Ebene der stellvertretenden Minister, auf einer anderen Ebene, etwa eines bevollmächtigten Vertreters und so weiter. Zunächst einmal, um das gesamte Beziehungsspektrum durchzuarbeiten. Jemand muss sich an einen Tisch setzen und eine klare Bestandsaufnahme machen, wo wir heute mit der polnischen Seite im gesamten Beziehungskomplex stehen. Das sollten meiner Ansicht nach die Außenministerin tun, betonte der Minister.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Belarusche Agrarunternehmen haben ihre Exporte nach Aserbaidschan über die Belarusche Universalwarenbörse BUTB vervierfacht. Das teilte die Pressestelle der BUTB mit. Nach den Ergebnissen der Börsenhandel im Zeitraum Januar bis April 2026 haben belarusche Unternehmen des Agrar- und Lebensmittelsektors ihre Exportlieferungen nach Aserbaidschan wertmäßig um das 4,2-fache gesteigert. Dadurch stieg der Anteil der Agrarprodukte am Börsenumsatz zwischen Belarus und Aserbaidschan im Jahresvergleich um das 3,6-fache. Diese Information teilte Jaroslav Kowalczuk, Leiter der Abteilung für Außenwirtschaftsaktivitäten der BUTB auf dem Seminar Offener Dialog mit der Wirtschaft mit, das in Baku stattfand. Veranstalter der Veranstaltung waren die BUTB und die Agentur für Export- und Investitionsförderung Aserbaidschans. Noch vor etwa 2 Jahren entfiel der gesamte Börsenexport aus Belarus nach Aserbaidschan auf Schnittholz. Seit letztem Jahr hat sich die Situation jedoch allmählich gewandelt und landwirtschaftliche Erzeugnisse nehmen einen immer größeren Anteil am Handel zwischen unseren Ländern ein. Dabei handelt es sich in erster Linie um Trockenmilch, Butter und Rindfleisch. Vor dem Hintergrund der aktiven Teilnahme aserbaidschanischer Importeure an den Auktionen reichte der Anteil der Agrarprodukte an den Geschäften mit Aserbaidschan nach den ersten 4 Monaten des Jahres 11%. Zum Vergleich, im Januar bis April 2025 betrug er nur 3%, erklärte Jaroslav Kowalczuk. Nach Angaben des Börsenvertreters ist neben der Steigerung der Lieferungen belarussischer Waren auf den aserbaidschanischen Markt ein vielversprechender Bereich der Zusammenarbeit die Einbindung lokaler Produzenten in die BUTB, die bereit sind, in Belarus gefragte Produkte im Rahmen von Börsenauktionen zu vermarkten. An dem Börsenseminar nahm auch der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Belarus in der Republik Aserbaidschan, Dmitri Pinevich, teil. Nach Ansicht des Diplomaten ist es angesichts der Turbulenzen auf den Weltmärkten besonders wichtig, solide Geschäftsbeziehungen aufzubauen und auf eine langfristige Zusammenarbeit zu setzen.
Kurz zum Sportgeschehen.
Belarusche Sportler traten am 10. Mai in 2 Finalläufen des Tagesprogramms bei der ersten Etappe des Weltcups 2026 im Kajak- und Kanurensport an. Die Wettbewerbe fanden im ungarischen Szeged statt. Im Finale über 500 Meter im Männerkajak 2 kamen unsere Athleten Denis Simonko und Wladislav Litwinow als Fünfte ins Ziel. Das Podest bildeten Boote aus Deutschland, Ungarn und Portugal. Über die gleiche Distanz im Einer-Kajak belegte der belarussische Kajakfahrer Nikita Borikow den 7. Platz. Sieger wurde ein Vertreter aus Australien. Ebenfalls belegte unsere Kanutin Julia Truschkina den 10. Platz im Sprint über 200 Meter. Stanislav Savelyev und Ilya Virichyako landeten auf Platz 12 über 500 Meter im Kanu-Zweier, während im Kajak-Zweier über die gleiche Distanz bei den Frauen Inna Savchuk und Wladislava Skriganova den 17. Platz einnahmen. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des belarussischen Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Belta und anderer Quellen vorbereitet. Nais Ivana, Minsk.
Das Aktuellste aus Belarus.
Frühling auf Radio Belarus.
Nach einem Beschluss des belarussischen Präsidenten hat Belarus visafreie Einreise für EU-Bürger aus 38 Staaten bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Die Einreisebedingungen gelten nach wie vor. Bürger aus 38 EU-Staaten dürfen die belarussische Staatsgrenze über alle internationalen Grenzübergangspunkte auf Straße und Schiene mit gültigen Ausreisedokumenten überqueren. Die Aufenthaltsdauer in Belarus beträgt maximal 30 Tage ab Einreisetag. Für polnische, letzsche und litauische sowie für Personen mit dem Status der Nichtbürger Lettlands beträgt die visafreie Aufenthaltsdauer in Belarus maximal 90 Tage. Die Zahl der Einreisen bleibt unbegrenzt. Dabei beträgt die gesamte Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nicht länger als 90 Tage. Auch visafreie Einreisebestimmungen über die Flughäfen in Belarus bleiben halten. Ausländische Staatsangehörige dürfen ohne Visum in ein Drittland fahren, Transitreise oder fliegen, mit Ausnahme Russland. Die genannten Bestimmungen gelten nicht für Inhaber der Diplomaten-, Dienst- und Sonderpässe. Inhaber biometrischen Diplomatenpässe aus EU-Staaten dürfen visumfrei über Belarus in Drittstaaten weiterreisen aufgrund des Belarus-EU-Abkommens über Visaerleichterung. Belarus bleibt offen für Auslandsgäste und heißt Touristen und Geschäftsleute herzlich willkommen. Im Land werden alle notwendigen Voraussetzungen für einen komfortablen und sicheren Aufenthalt geschaffen. Belarus bleibt ein Land, in dem gastfreundliche und gutherzige Menschen leben. Seit dem 1. Januar 2025 sind über 210.000 ausländische Staatsbürger aus 38 Ländern visumfrei nach Belarus eingetroffen.
Во времена лихие и в спокойный час любовь к моей отчизне связывает нас. И я вам всем, родные, смело говорю, я не предам, не брошу Беларусь мою. Я белорус, я белорус,
белорус.
Там, где рожден. Я страной нашей горжусь, ведь я белорус, я белорус, я белорус. Как быстро годы мчатся, словно хоровод, пусть вечно процветает мой родной народ. И в день согретый солнцем, и ночью при луне, пусть Беларусь душою подпевает мне. Я Беларусь, я Беларусь,
Беларусь.
Там, где рожден, там остаюсь. И я страной
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere Moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden, www.radiobelarus.by.
Почався і льос мой, і шлях. Тут хапає і сонце, і небо. Тут почався і льос мой, і шлях. Тут і пісень, і казок хапає. Серцю люба і хороша тут. Де матуля на ганку чекає. Кожний ранок приходить, як тут, де матуля на ганку чекає. Кожний ранок приходить, як тут. Без потреби заморські далі. Радость крочить по родной земле. Чуть колеса лавги заспевали. Бачить знов, як летять журавли. Чуть колеса лавги заспевали. Бачить знов, як летять журавли. Мне не треба в країнах далеких. Ні натхнення, ні щастя шукаш. Тут криниці добра і витоки. Їх чужина не здоліє дать. Тут криниці добра і витоки. Їх чужина не здоліє дать. Шет шолох вічних дубов, і матуліна мова, і ласка, гэта наша пяшчота любов, і матуліна мова, і ласка, гэта наша пяшчота.
Sie hören das Projekt Internationale Rundschau. Unser Projekt ist den wichtigsten Ereignissen und Tendenzen der internationalen Politik aus der Sicht in Minsk gewidmet.
Ich grüße Sie, Freunde. Auf den Wellen des belarussischen Radios ist das Projekt Internationale Rundschau. Am Mikrofon ist Nessie Warner. Wir sprechen über wichtige Ereignisse in Politik, Wirtschaft, Sicherheit, gesellschaftlichem Leben weltweit und insbesondere in Belarus. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus der OPEC, Organisation erdölexportierender Länder, und der OPEC Plus angekündigt. Diese souveräne Entscheidung entspricht der langfristigen Wirtschaftsstrategie des Landes, erklärte der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Er versicherte, dass sich die Emirate nach dem Austritt aus der OPEC und der OPEC Plus auf nationale Interessen und Verpflichtungen gegenüber Investoren konzentrieren werden, was dem Land helfen werde, die sich wandelnde Nachfrage zu befriedigen. In Zukunft werde die Welt mehr Brennstoff benötigen, und die Vereinigten Arabischen Emirate könnten diesen Bedarf decken, indem sie die Förderung schrittweise steigern, betonte der Minister. Die Entscheidung der Vereinigten Arabischen Emirate hängt unter anderem mit der faktischen Sperrung der Straße von Hormuz zusammen, die zu Einschränkungen bei den Öllieferungen geführt hat. Die Analysten weisen darauf hin, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Fördermengen erhöhen müssen, um ihre strategischen Reserven aufzufüllen, und dass die OPEC-Quoten dies behindern würden. Dabei ist die Sache bei Weitem nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Experten sind überzeugt, dass die USA an dieser Entscheidung nicht unbeteiligt waren. Der erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaftspolitik der russischen Staatsduma, Nikolai Arifjew, erklärte, der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC komme den USA zugute, da es keine einheitliche Organisation mehr geben wird, die den Amerikanern Parole bieten könnten. Es sei daran erinnert, dass US-Präsident Donald Trump die OPEC wiederholt der Marktmanipulation bezichtigt hat. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nicht das erste Land, das aus der OPEC ausgetreten ist. In den letzten Jahren haben Indonesien, Katar, Angola und Gabun die Organisation verlassen, hauptsächlich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Förderquoten. Der Abgeordnete des Repräsentantenhauses der Nationalversammlung von Belarus, Alexander Spakowski, äußerte sich zu den möglichen Folgen eines Austritts der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC. Für den Weltmarkt sind potenziell folgende Auswirkungen zu erwarten. Erstens streben die Vereinigten Arabischen Emirate eine Steigerung ihrer Ölförderung an und haben wiederholt ihre Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Länderquoten im Rahmen der OPEC nicht den Produktionskapazitäten des Landes entsprechen. Sollten die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Anteil an der Ölförderung erhöhen, was in den nächsten Jahren durchaus möglich ist, und zwar um bis zu 30% gegenüber den derzeitigen Mengen, dann wird sich dies natürlich auf die weltweite Preisentwicklung auswirken. Derzeit liegt der Ölpreis bei etwas über $10 pro Barrel, nicht wahr? Wahrscheinlich wird der Preis sinken. Die Situation kann sich unterschiedlich entwickeln. Nun nehmen wir einmal an, inwieweit würde eine solche Entscheidung der Vereinigten Arabischen Emirate die weltweite Preissituation beeinflussen, falls die Kampfhandlungen im Nahen und Mittleren Osten wieder aufflammen sollten. Diese Gefahr besteht weiterhin. Deswegen sind all diese Prognosen vorerst sehr vage. Wir können lediglich feststellen, dass der weltweite Energiemarkt nach wie vor in Aufruhr ist und die OPEC, die trotz aller internen Streitigkeiten lange Zeit eine der stabilen Institutionen war, die die Ölförderung in den Mitgliedsländern regulierte, verliert heute an Boden und schwächt sich ab. Das ist übrigens auch das Ergebnis der Handlungen der USA und Israels, der Aggression gegen die Islamische Republik Iran, die eine militärische Reaktion des Iran nach sich zog. Eine asymmetrische militärische Reaktion des Iran, die praktisch alle Länder der Region betraf, in denen sich amerikanische Militärstützpunkte befanden. Das bedeutet also, dass die Vereinigten Arabischen Emirate von Saudi-Arabien und den anderen OPEC-Mitgliedstaaten entschlossenere Maßnahmen zum Schutz der gemeinsamen Interessen forderten und ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck brachten. Hier verpflichten sich politische und wirtschaftliche Faktoren. Die politischen Faktoren bestehen darin, dass die Position der Vereinigten Arabischen Emirate, wie wir wissen, von der persischen Monarchie nicht akzeptiert wurde, obwohl auf dem Territorium ihrer Länder Angriffe auf amerikanische Einrichtungen verübt wurden. In solchen Fällen leiden sowohl die Zivilbevölkerung als auch die zivile Infrastruktur. Das steht außer Frage. Man wollte keine Verschärfung der Beziehungen zu Teheran. Das führt einerseits zu politischen, sagen wir mal, Meinungsunterschiedenheiten. Andererseits gibt es rein wirtschaftliche lokale Interessen der Vereinigten Arabischen Emirate, die übrigens infolge des jüngsten Krieges erhebliche finanzielle Verluste erlitten haben. Nun, sie wollen mehr Öl fördern und auf den Außenmärkten verkaufen. Wo liegt hier das Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika, der westlichen Welt? Möglicherweise lässt sich auch das erkennen. Aus Sicht der Interessen der Russischen Föderation sind Russland, das derzeit gewisse wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, in den hohen Ölpreisen natürlich eine Möglichkeit, seine wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Aber meiner persönlichen Auffassung nach ist das doch ein extensiver Weg der wirtschaftlichen Entwicklung. Man kann keine langfristigen wirtschaftlichen Strategien aufstellen, die sich ausschließlich auf die Verwertung natürlicher Ressourcen stützen. Aber das ist, sagen wir mal, eine persönliche Meinung. Litauen wurde auf der Grundlage der Berechnung der Zeit, die benötigt wird, um $1 zu verdienen, als das ärmste Land der Europäischen Union eingestuft. Wie litauische Medien unter Berufung auf die Zeitung Luxembourg Times berichteten, musste man im vergangenen Jahr nach der von der Universität Oxford entwickelten Methode zur Bewertung der durchschnittlichen Armut im am wenigsten armen EU-Land Luxemburg fast 21 Minuten arbeiten, um $1 zu verdienen. Während es in Litauen mehr als 76 Minuten waren. Im Nachbarland Polen betrug dieser Wert fast 44 Minuten, in Estland 51 Minuten. Wie litauische Medien zuvor berichteten, reichte das Armutsrisiko in Litauen im Jahr 2025 22%. Rund 653.000 Menschen lebten im Land unterhalb der Armutsgrenze. Dennoch steht in Litauen ein weiterer Schlag für den Geldbeutel bevor. Ab Juli 2026 wird ein Anstieg der Strom- und Gaspreise für Verbraucher prognostiziert. Dies erklärte der Vorsitzende des litauischen Staatsrats für Energieregulierung. Im Sommer werden die Litauer 20-25% mehr für Strom und Gas bezahlen müssen.
Internationale Rundschau, das analytische Projekt der Radiostation Belarus.
In Polen wurde der stärkste Anstieg der Arbeitslosigkeit seit 5 Jahren verzeichnet. Dies berichtet Business Insider Polska unter Berufung auf Daten des Statistischen Zentralamts des Landes. Nach Angaben der Behörde waren Ende März fast 950.000 Arbeitslose bei den Arbeitsämtern gemeldet. Das sind 120.000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit war der jährliche Anstieg der höchste seit März 2021. Die Arbeitslosenquote im Land lag bei 6%. In den nächsten 15 Jahren wird Lettland ein Fünftel seiner Erwerbsbevölkerung verlieren. Diese ernüchternde Realität geht aus einer Studie zu demografischen Trends hervor, die vom Think Tank LASA durchgeführt wurde. Das Problem liegt jedoch nicht nur in der Anzahl der Menschen. Der Bericht zur Produktivität Lettlands zeigt, dass die Wirtschaftsproduktivität weiterhin deutlich hinter den am weitesten entwickelnden Ländern Europas zurückbleibt. Das bedeutet, dass pro Arbeitnehmer weniger Wertschöpfung entsteht als bei den Wettbewerbern in anderen europäischen Ländern. Gleichzeitig hat sich das Produktivitätswachstum in den letzten Jahren verlangsamt, was auf strukturelle Probleme hindeutet, die sich nicht von selbst lösen werden. Die demografischen Indikatoren verschärfen diese Situation nur noch. Angesichts des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung kann das Wirtschaftswachstum immer weniger auf eine Zunahme der Beschäftigtenzahlen gestützt werden. Der Bericht zur Produktivität Lettlands zeigt deutlich, das künftige Wachstum wird von einer Steigerung der Produktivität abhängen und nicht von der Gewinnung neuer Arbeitskräfte. Und dies wiederum führt direkt zur Frage der Qualifikation. Nun, Freunde, unsere Sendung Internationale Rundschau geht zum Ende. Mit Ihnen war Moderatorin Nice Jovana. Bis bald.
Sie hören das Projekt Internationale Rundschau. Unser Projekt ist den wichtigsten Ereignissen und Tendenzen der internationalen Politik aus der Sicht in Minsk gewidmet.
Musikbox. что чаруют и вадят, али родный куточек милей, где белесые косы теплым ветриком гладить, там, где плынь васильковых вачей. Ширый погляд светлом грее сердце ласкаво, небо смех звон весны ручаёв. И земля ожила, и зов радость настала, простым в образе свет и любовь. Беларусь, беларусочка я, а краину мою кличут Белой Русью. Тут мой дом, тут родима моя, и я с тобою, земля моя, Хана Руся. Беларусь, беларусочка я, и летить моя песня у небесы рвется, и надея, и мара моя. И я с тобой, Беларусь, и душой, и сердцем. Быцем пава плыве по рамонковым поле, белых кветок цудовный венок. А вокол пригожость и простору приволе, як цудовный полет кожный крок. Кольки в свете мястин и краин раз пригожих, али родных куточек милей. Тут як море шумит золотистое збоже, и от песни на сердце светлей. Беларусь, беларусочка я, а краину мою кличут Белой Русью. Тут мой дом, тут родима моя, и я с тобою, земля моя, Хана Руся. Беларусь, беларусочка я, и летить моя песня в небесы рвется, и надея, и мара моя. И я с тобой, Беларусь, и душой, и сердцем. Земля моя, Хана Руся. Беларусь, беларусочка я, и летить моя песня в небесы рвется, и надея, и мара моя. И я с тобой, Беларусь, и душой, и сердцем.
Das Gebiet Witebsk liegt im Nordosten des Landes und grenzt an Litauen, Lettland und Russland. Die Natur schließt Wälder, Seen und Flüsse ein, von denen es in dieser Region über 600 gibt. Ökologische Wassersysteme sind der Schatz des Nationalparkes Braslauer Seen, in dem über 30 Naturdenkmäler der Architektur und Archäologie liegen. In dieser Region kann man sich gut erholen und unvergessliche Eindrücke bekommen. Sie können auch das Bresenzker Naturschutzgebiet besuchen, das in das Weltnetz der Biosphären-Naturschutzgebiete der UNESCO eingeschlossen ist und mit dem europäischen Diplom ausgezeichnet wurde. Es sind wunderschöne Orte, analoger deren es in Europa nicht gibt. Im Gebiet Witebsk liegen die ältesten Städte von Belarus, Polotsk, Witebsk und Orscha. Über 30 Staatsmuseen stehen für die Besucher offen. Das Leben und Schaffen der berühmten Aufklärer von Belarus, Jefrasinja Polotska, Simeon Polotsky, Franzisk Skarina, Maler, Marc Chagall, Ilja Repin und Kasimir Malevich sind mit diesen Orten verbunden. Gegen 20 große Festspiele und Feste des Gebietes locken jedes Jahr viele Gäste aus der ganzen Welt hierher.
Die russische Jugend ist begabt, zielbewusst, aussichtsreich. Die jungen Leute von heute glauben fest an sich und machen das Leben jeden Tag neu. Wie ist das junge Gesicht von Belarus? Diesem Thema widmen wir unsere Berichte. Das belarussische Jungsein auf Radio Belarus.
Hallo an alle, liebe Freunde. Am Mikrofon ist Nastja Warner. Im Rahmen dieses Projektes berichten wir über das Leben der belarussischen Generation. Next. Von der Regionalpolitik hin zu den Grundsätzen des Bestehens in der heutigen turbulenten Welt, in der das Brücken bauen sowie das Suchen und Finden von Kompromissen zugleich eine wahre Kunst und eine wertvolle Ressource sind. Wie das in der Praxis funktioniert, wurde an der belarussischen staatlichen Universität modelliert. An der Fakultät für internationale Beziehungen der belarussischen staatlichen Universität wurde ein Modell der Vereinten Nationen eingerichtet. Die Studierenden, angehende Diplomaten, konnten sich in die Rolle von Vertretern der Mitgliedsländer der Organisation versuchen und diskutierten am Vorabend des 40. Jahrestags die Folgen des Unfalls im Kernkraftwerk Tschernobyl. Die Sitzung fand im Format des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen statt. Die Teilnehmer analysierten die Position der Staaten, vertraten deren Interessen und suchten nach Kompromissen zu einem der heikelsten Themen, der Bewältigung der Folgen des Unfalls von Tschernobyl. Das UN-Modell ist eine Bildungsplattform, auf der Studierende lernen, sich mit globalen Themen auseinanderzusetzen, ihre Standpunkte begründet zu vertreten und gemeinsame, mitunter nicht ganz einfache Lösungen zu arbeiten. In der heutigen Zeit erfordert Diplomatie die Fähigkeit, den Partnern zuzuhören und selbst in den umstrittensten Situationen einen Interessenausgleich zu finden. Maxim Rezhenkov, Außenminister von Belarus, würdigte die Bedeutung einer solchen Veranstaltung für junge Menschen. Solche Veranstaltungen helfen jungen Menschen, die im Bereich der internationalen Beziehungen studieren, sich wirklich in der Rolle von Vertretern ausländischer Staaten zu versuchen, die an einer so bedeutenden Veranstaltung wie der Sitzung des Wirtschafts- und Sozialrats teilzunehmen. Ich möchte wirklich sagen, dass die jungen Leute das großartig gemacht haben. Man sieht, dass die Redner ihre Beiträge aus Sicht der Position der Staaten sehr gut vorbereitet haben. Das heißt, es handelt sich nicht einfach um irgendwelche spontanen Gedanken, sondern um Argumente, die auf den Positionen des ein oder anderen Landes, auf bestimmte Besonderheiten und auf der Geschichte der Einbindung in das Thema Tschernobyl basieren, von Italien bis Serbien. Und die jungen Leute verstehen überhaupt, welche Interessen der Staat in dieser Richtung hat, sehr kompetent. Ich denke, dass wir mit solchen Schritten, solchen Veranstaltungen unsere Berufsorientierungsarbeit auch weiterhin fortsetzen werden. Und ehrlich gesagt, selbst wenn nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht alle der jungen Leute ins Außenministerium gehen können oder wollen, werden ihnen diese Fähigkeiten der diplomatischen Arbeit, der Kommunikation, der Kompromissfindung sowie die Fähigkeit zur Analyse der internationalen Lage an jedem Arbeitsplatz nützlich sein. Heute ist es unmöglich, sich einen einzigen Entwicklungsbereich der Republik Belarus vorzustellen, ohne sich auf die internationale Bühne zu begeben, sei es in der Wirtschaft, der Politik, der Diplomatie oder im kulturellen Bereich. Deswegen bin ich überzeugt, dass das, womit wir uns heute beschäftigen, einen sehr guten und deutlichen Eindruck bei der Ausbildung unserer zukünftigen Fachkräfte hinterlassen wird.
Interview.
Und wie soll ein moderner Diplomat sein? Die Antwort auf diese Frage erfahren wir vom ständigen Koordinator der Vereinten Nationen in Belarus, Rasul Bagirov. Es ist sehr wichtig, dass junge Menschen, die eine große Zukunft anstreben, eine Kultur der Kommunikation und der Vertretung ihrer eigenen Interessen entwickeln. Und es ist ebenso wichtig, anderen zuzuhören. Wie sieht der moderne Diplomat aus? Wissen Sie, es gibt Eigenschaften, die jeder haben sollte. Man muss reden können, man muss zuhören können, man muss seine Meinung äußern können, man muss seine Position verteidigen können. Das alles betrifft nicht nur die Diplomatie. Nun, ich glaube, das Ziel ist immer wichtig. Ich habe immer vier Ansätze. Der erste ist das Ziel, denn das Wichtigste ist, zu bestimmen, was wir wollen. Wenn wir nicht festlegen, was wir wollen, ist der weitere Weg, wie man so sagt, auch bedeutungslos. Der zweite ist die Fähigkeit. Die Fähigkeit zu sprechen, zuzuhören, und das, was wir Talent nennen. Drittens ist da die Energie, denn man muss eine Angelegenheit zu Ende bringen. Dafür braucht man Gesundheit, man braucht Energie und andere Lebensressourcen. Und viertens ist da die Strategie. Strategie oder Taktik, wie man diese Frage löst, wie man vorgeht, denn wir sind alle unterschiedliche Menschen, haben unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Interessen. Man muss verstehen, wie das System funktioniert. Man muss einen Plan aufstellen und sich daran halten, das heißt konsequent vorgehen, von einem Schritt zum nächsten. Und dann wird alles gelingen.
Das belarussische Jungsein mit dem Blick in die Zukunft.
Doch wie genau sehen diese Prinzipien in der Praxis aus, wenn junge Menschen hinter den Pulten der Motel-UN sitzen? Wie lernt man, eigene Interessen zu vertreten, anderen zuzuhören und gleichzeitig kompromissfähig zu bleiben? Darüber kann uns einer der erfahrensten Teilnehmer der Sitzung Auskunft geben, Pavel Grizuk, Student im vierten Studienjahr an der Akademie für Verwaltung beim Präsidenten der Republik Belarus. Ich vertrete die Russische Föderation bereits zum dritten Mal bei der Motel UN. Für mich ist das eine sehr interessante Erfahrung. Was mich besonders freut, ist, dass die Position der Russischen Föderation in vielerlei Hinsicht der Position der Republik Belarus ähnelt. Daher fällt es mir vielleicht etwas leichter, für die Russische Föderation zu sprechen. Ich möchte auch erwähnen, dass wir beim Motel UN immer lebhafte Diskussionen führen. Und zwar nicht nur mit der Delegation eines anderen ständigen Mitglieds des Sicherheitsrates, den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch mit anderen Staaten. Was ich ebenfalls hervorheben möchte, ist der offene Dialog, in dessen Rahmen wir einen Resolutionsentwurf ausarbeiten. In diesem Entwurf schlagen wir wirklich wirksame und entschlossene Maßnahmen zur Konfliktbeilegung vor. Meistens diskutieren wir Krisen oder andere aktuelle dringliche Themen, die auf der Tagesordnung stehen. Ich möchte auch anmerken, dass es sehr gut wäre, wenn diese Tagesordnungen eine Fortsetzung fänden. Übrigens möchte ich anmerken, dass das Büro des Ständigen Koordinators der Vereinten Nationen in den vergangenen Jahren Treffen veranstaltet hat, bei denen genau dies Feedback und diese Bewertung eingeholt wurden. Deswegen sind wir sowohl dem Außenministerium als auch dem Büro des Ständigen Koordinators der Vereinten Nationen für diese Gelegenheit sehr dankbar. Und natürlich der Fakultät für internationale Beziehungen der Belarussischen Staatlichen Universität, die auch andere Universitäten einlädt. Vielen Dank also für diese Gelegenheit.
Belarussische Jugend von heute im Projekt des Senders Radio Belarus, das belarussische Jungsein.
Das UN-Motel wurde anlässlich des Internationalen Tages der Delegierten veranstaltet, der jedes Jahr am 25. April begangen wird. Dieser Tag wurde auf Initiative von Belarus eingeführt und unterstreicht die Rolle der Diplomatie bei der Aufrechterhaltung des Dialogs zwischen den Ländern. Minsk setzt sich stets konsequent für Verhandlungen als einzig richtige und mögliche Form der Lösung internationaler Probleme ein. Nun, Freunde, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Hier war die Sendung Das Belarussische Jugendsein mit Nastja Werner. Alles Gute für Sie. Abonnieren Sie unseren Instagram- und Facebook-Account. Bleiben Sie mit uns.
Belarussische Jugend ist begabt, zielbewusst, aussichtsreich. Die jungen Leute von heute glauben fest an sich und machen das Leben jeden Tag neu. Wie ist das junge Gesicht von Belarus? Diesem Thema widmen wir unsere Berichte. Das belarussische Jungsein auf Radio Belarus.
Sie sind auf den Wellen von Radio Belarus. Liebe Hörer, in unserem täglichen Programm bieten wir Ihnen aktuelle, umfangreiche und vielfältige Informationen über das Leben von Belarus. Ausführliche Auskunft finden Sie auf unserer Internetseite www.radiobelarus.by.
простые, простей, але живе мачи, спапаги до людей и родной хаты. И щиро працавать, и лепца усих гулять.
Zuhörer, hier spricht Radio Belarus. Täglich berichten unsere Korrespondenten über die aktuellsten Ereignisse im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben unseres Landes. Die völligsten Informationen von Belarus finden Sie hier bei Radio Belarus. Bleiben Sie dran!
Nach einem Beschluss des belarussischen Präsidenten hat Belarus visafreie Einreise für EU-Bürger aus 38 Staaten bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Die Einreisebedingungen gelten nach wie vor. Bürger aus 38 EU-Staaten dürfen die belarussische Staatsgrenze über alle internationalen Grenzübergangspunkte auf Straße und Schiene mit gültigen Ausreisedokumenten überqueren. Die Aufenthaltsdauer in Belarus beträgt maximal 30 Tage ab Einreisetag. Für polnische, letzsche und litauische sowie für Personen mit dem Status der Nichtbürger Lettlands beträgt die visafreie Aufenthaltsdauer in Belarus maximal 90 Tage. Die Zahl der Einreisen bleibt unbegrenzt. Dabei beträgt die gesamte Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nicht länger als 90 Tage. Auch visafreie Einreisebestimmungen über die Flughäfen in Belarus bleiben halten. Ausländische Staatsangehörige dürfen ohne Visum in ein Drittland fahren, Transitreise oder fliegen, mit Ausnahme Russland. Die genannten Bestimmungen gelten nicht für Inhaber der Diplomaten-, Dienst- und Sonderpässe. Inhaber biometrischen Diplomatenpässe aus EU-Staaten dürfen visumfrei über Belarus in Drittstaaten weiterreisen aufgrund des Belarus-EU-Abkommens über Visaerleichterung. Belarus bleibt offen für Auslandsgäste und heißt Touristen und Geschäftsleute herzlich willkommen. Im Land werden alle notwendigen Voraussetzungen für einen komfortablen und sicheren Aufenthalt geschaffen. Belarus bleibt ein Land, in dem gastfreundliche und gutherzige Menschen leben. Seit dem 1. Januar 2025 sind über 210.000 ausländische Staatsbürger aus 38 Ländern visumfrei nach Belarus eingetroffen.
Молю до Белоруссии, Боже, миру дай ти згоди нам. Дітятку, що тільки народився, і тим, хто прийшов війни тяжар. Хіба ж гинули дяди даремно, каб ми тут згубили карані, каб шукали десь лепшай долі, зрадили ти верили хлусні, стративши пошану.
Каб Бог не покинув Беларусь.